Willkommen bei Ihr Körper spricht. Wir sind Sex and the City für die nächste Generation mit echtem Tiefgang in Psychologie, Körper und Gesellschaft.
Es ist unsere Mission, einen Raum für Frauen zu schaffen, in dem sie einen neuen Zugang zu ihrer Sexualität finden können.
Wir sind Maren, ich bin unter anderem Psychologin und Yogalehrerin.
Und ich bin Pia, ich bin unter anderem Diplompädagogin und Sexualberaterin.
Hier gibt es keine Tabus, sondern lebendige Erfahrungen. Egal, ob du Lust hast auf neue Perspektiven, tiefere Einblicke in deine Psyche oder konkrete Übungen, hier bist du richtig.
Also, hör auf deinen Körper und lass uns loslegen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ihr Körper spricht. Wir nehmen euch heute mit in ein Thema, das für viele von uns lange mit Scham belegt war und für viele von uns auch sicherlich noch ist und das gleichzeitig so viel Potenzial birgt für Selbstfürsorge, für Lust und Selbstermächtigung, und zwar den weiblichen Zyklus. Wir werden gemeinsam schauen, wie sich unser Zyklus auf unser Körpergefühl und unsere Sexualität auswirkt, was sich verändert, wenn wir anfangen, wirklich mit unserem Zyklus zu leben und uns nicht mehr gegen ihn zu stellen, und schauen, was das alles zu tun hat mit gesellschaftlichen Zuschreibungen, Religion und auch beispielsweise weiblicher Wut. Wir starten direkt mit einem Mini-Memo, das so ein bisschen Grundlagen zu Zyklusphasen liefert. Wenn du da schon gut informiert bist, kannst du einfach die nächsten 2 Minuten überspringen und dann landest du direkt in unserem Austausch.
Mini-Memo. Die 4 Zyklusphasen, dein innerer Rhythmus. Der weibliche Zyklus ist kein linearer Ablauf, sondern eher wie ein innerer Jahreszeitenwechsel. In jeder Phase verändern sich Hormone, Körpergefühl, Energie und oft auch Lust und Bedürfnisse. Ein kurzer Überblick. Die erste Phase ist die Menstruationsphase, ungefähr von Tag 1 bis 5. Hier wird die Gebärmutterschleimhaut abgestoßen und das ist dann deine Regelblutung. Hormone wie Östrogen und Progesteron sind auf dem Tiefpunkt und viele fühlen sich ruhiger, introvertierter und brauchen Rückzug. Die zweite Phase ist die Follikelphase, von ca. Tag 6 bis 13. Der Körper baut die Schleimhaut neu auf und die Eizellen reifen hier heran. Der Östrogenspiegel steigt, das macht klarer im Kopf, aktiver und kontaktfreudiger. Oft ist das eine Phase mit viel Antrieb, Kreativität und Neugier. Um Tag 14 herum ist dann die Ovulationsphase, das ist die dritte Phase. Hier findet der Eisprung statt, das ist die fruchtbarste Zeit im Zyklus. Der Höchststand an Östrogen und ein kurzer LH-Hormon-Höchststand wird erreicht. Viele spüren mehr Lust, Energie, Offenheit und ein evolutionärer Push in Richtung Verbindung. Die 4. Phase ist dann die Lutealphase von ca. Tag 15 bis 28. Das ist nach dem Eisprung und da produziert der Gelbkörper Progesteron. Der Körper bereitet sich auf eine mögliche Schwangerschaft vor und anfangs ist die Stimmung oft stabil, später können allerdings PMS-Symptome auftreten, zum Beispiel Reizbarkeit, Müdigkeit oder irgendwelche Cravings. Das Fazit ist, dass dein Zyklus oft als Störfaktor wahrgenommen wird, aber es ist ein intelligenter innerer Kompass. Wenn du lernst, ihn zu lesen, kannst du achtsamer leben, arbeiten, lieben und dich besser verstehen.
Ich fand es lange schwierig, mich überhaupt mit meinem Zyklus bewusst auseinanderzusetzen, niemand richtig drüber gesprochen hat, genauso wie über Sex. Ja. Ne? Hat einfach niemand drüber gesprochen. Und ich weiß noch, auch in der Pubertät, ne, dann Freundinnen nach dem Tampon fragen, war schon eine große Sache. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte so meine 2, 3 eingeweihten Freundinnen, aber darüber hinaus irgendwie nach einem Tampon fragen, war bei uns nicht so angesagt.
Krass. Nee, bei mir, und ich finde das auch irgendwie so spannend, weil seit ich mich damit beschäftige, wird mir klar, dass es, glaube ich, relativ besonders ist, aber es war bei mir nie schambesetzt, nie, von Anfang an nicht. Und ich glaube, dass da tatsächlich in meiner Familie irgendwie so ein ganz guter Umgang mit geherrscht hat. Also ich weiß auch, bei meiner ersten Menstruation sind wir ein Döner essen gegangen.
Geil! Geil!
Und das fand ich irgendwie ganz nett. Auch mit meinem Vater habe ich irgendwie darüber gesprochen.
Wow.
Also auch schon immer oder auch, wenn ich irgendwie Partner hatte, die wussten auch immer alle, ich menstruiere, ich habe irgendwie Schmerzen und keine Ahnung, oder auch in der Schule, wenn ich halt Schmerzen hatte, dann okay, ich habe Menstruationsschmerzen, habe ich auch mit allen LehrerInnen, habe ich das gesagt.
Da würde mich wirklich interessieren, wie heutzutage so die Gen Z und so drauf sind, weil ich glaube, die sind da wirklich viel weiter, als die meisten von uns das früher waren. Also wenn auch ZuhörerInnen da eine Perspektive drauf haben, wie es so in der eigenen Generation erlebt wurde, ob das jetzt irgendwie eine Generation vor uns oder nach uns ist. Also das würde mich hochgradig interessieren, weil mein Eindruck ist, Gen Z ist da total aufgeklärt und irgendwie so whatever. Und das müssen wir mal enttabuisieren und so. Und ja, interessant, dass wir da so unterschiedliche Erlebnisse hatten, weil das war bei mir wirklich in meinem ganzen Umfeld ziemlich tabuisiert und schambesetzt.
Ja.
Ja, doch, weil wann spricht man drüber, wenn man ansonsten nicht drüber sprechen will, wenn man seine Tampons vergessen hat, ne? Ja. Und da weiß ich, da war noch vor 5, 6 Jahren war da noch Scham drin.
Ja,
ja, und jetzt diese gesellschaftlichen Einflüsse, die da auch drauf einzahlen, auf diese Tabuisierung, die finde ich auch interessant. Fällt dir da was ein, wo du damit konfrontiert warst, was unsere Gesellschaft da macht?
Also, mir fällt jetzt sofort nicht, sag ich mal, unsere westliche Gesellschaft, sondern als ich in Asien unterwegs war.
Erzähl doch mal.
Wir waren in Laos. Und die Führung war so ein bisschen über die Kaffeeplantage hinaus, also dass uns dann halt auch noch heimische Heilkräuter gezeigt wurden und so weiter. Und dann war da auch ein so ein Sacred Space, wo gebetet wurde. Und da durften aber Frauen nicht hin, also generell gar nicht, sie theoretisch menstruieren könnten. Genau, und das hat mich dann auch sehr aufgeregt in dem Moment. Und da ist mir das sehr bewusst geworden oder auch überhaupt, also ich war auch relativ lange in Nepal und man kriegt halt nirgendwo Tampons.
Aber witzig, weil das ist auch die erste Erfahrung, die mir eingefallen ist zum Thema, was gibt es da für gesellschaftliche Einflüsse und so, war auch auf Reisen.
Ja.
Ich bin sicher, dass wir hier in Deutschland allen möglichen Blödsinn machen, was es angeht, weil es ist ja tabuisiert und alle schämen sich und so. Aber ich glaube, prägnant ist es häufig auf Reisen, weil uns da ja dann plötzlich so Glaubenssätze begegnen, die für uns nicht schon normal sind.
Ja.
Und das hatte ich auch in Indonesien, dass da wollten wir Tempel besuchen und da wurden wir eben häufig gefragt, ob wir dann gerade menstruieren, weil falls ja, sollen wir eben draußen bleiben.
Ja.
Mich hat das wahnsinnig gemacht. Ja. Die Gründe, die genannt wurden, waren so Dinge wie, ja, dass Frauen, wenn sie gerade menstruieren, nicht sich unter Kontrolle haben und irgendwie überemotional sind und sich vielleicht komisch verhalten und so.
Okay.
Und ich dachte mir so, Und es wurden aber auch Gründe genannt, wie dass Frauen eben während der Periode einfach unrein sind, als unrein gelten. Und das finde ich ganz problematisch, weil das ist ja nun mal nicht nur in den Kulturen so, sondern das gibt es ja auch so als, ich sag mal, als Konnotation so. Das schwingt so mit beim Thema Menstruation in ganz vieler Hinsicht. Ja. Und das finde ich hochfatal, weil das ist ja wirklich sowas von nicht hilfreich, wenn wir Frauen ein Gefühl haben von, wir sind jetzt unrein, nur weil wir gerade bluten.
Ja, total. Und das ist auch in allen 5 großen Weltreligionen steht es in den heiligen Schriften, dass halt Frauen unrein sind während ihrer Menstruation.
Ja, aber ich finde das interessant, was du sagst, weil als ich dann Recherche ein bisschen gemacht habe zu dem Thema und mal geschaut habe, woher kommt das ursprünglich, habe ich festgestellt, dass die ursprünglicheren Gründe dafür, dass Frauen in Tempel während ihrer Menstruation nicht reingehen sollen, also ich sag mal in den traditionellen, wirklich alten vedischen Texten und tantrischen Überlieferungen und so, da wird als Grund eher genannt, dass Frauen tatsächlich, während sie menstruieren, in einer besonderen Kraft sind und einer besonderen Energie, die dann wiederum meinetwegen in dem Moment die Intention der Zeremonie oder des Rituals in diesem Tempel wie stören und es deswegen nicht gewollt ist. Was ja ein viel positiverer Grund ist.
Ja.
Ne? Also, dass da eher wirklich von so einer Kraft ausgegangen wird und sowas. Und das kann ich irgendwie viel besser nehmen, als wenn dann gesagt wird, das ist jetzt, weil du unrein bist und dich nicht unter Kontrolle hast. Und ich würde sogar behaupten, dass diese, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das in vielen Texten dieser Religion irgendwo mit reingewoben ist, in den ursprünglicheren Formen, das wahrscheinlich anders gemeint war oder sogar gar nicht vorhanden ist und dann in diesen patriarchalen Strukturen wie so nach eingefügt wurde.
Mini-Memo.
Menstruation in den 5 großen Weltreligionen. Menstruation ist ein zutiefst körperlicher, aber auch kulturell und spirituell aufgeladener Vorgang. In vielen religiösen Traditionen wurde und wird sie mit Vorstellungen von Reinheit, Ritual und Abgrenzung verknüpft. Ein kurzer Überblick über die Big 5 Weltreligionen. Judentum. Im orthodoxen Judentum gilt eine menstruierende Frau als nieder, rituell unrein. Während der Menstruation und 7 Tage danach ist sexueller Kontakt untersagt. Erst nach einem rituellen Bad, Mikwe, geht die Frau wieder als rein. Kritik heute ist: Einige Frauen erleben die Praxis als Einschränkung, andere als Möglichkeit für zyklische Selbstfürsorge. Islam. Auch im Islam gilt Menstruationsblut als rituell unrein, Hayd. Während der Periode sind Gebet, Fasten im Ramadan und der Besuch der Moschee nicht erlaubt. Der Geschlechtsverkehr ist verboten, körperliche Nähe aber oft erlaubt. Interpretation ist: Für manche bedeutet das Schutz und Rückzug, für andere ein Ausschluss vom spirituellen Leben. Christentum. Im Neuen Testament wird die Menstruation nicht explizit geregelt. Viele Tabus stammen aus dem Alten Testament. In der Kirchengeschichte galten Frauen oft als unrein oder ungeeignet für priesterliche Aufgaben, unter anderem wegen ihrer Blutung. Heute spielt das Thema in den meisten christlichen Strömungen keine aktive Rolle mehr. Das Tabu wirkt aber kulturell nach. Hinduismus. Im Hinduismus gilt Menstruation als Zustand der rituellen Unreinheit, Ashuddhi. Frauen dürfen während ihrer Periode oft keine Tempel betreten oder Rituale durchführen. In manchen Regionen gelten sogar Hausverbote in der Küche oder beim Kochen. In Indien wächst der Widerstand gegen diese Regeln. Menstruation wird zunehmend als natürlicher Vorgang thematisiert. Buddhismus. Buddhistische Texte erwähnen Menstruation kaum. Es gibt keine expliziten Verbote. In manchen Klostertraditionen, vor allem in Süd- und Ostasien, werden menstruierende Nonnen temporär von Ritualen ausgenommen. Kulturell, nicht zwingend religiös begründet. In modernen Interpretationen gilt Menstruation meist als natürlicher Teil des Lebens ohne spirituelle Bewertung. Was ist jetzt das Fazit? Menstruation wurde in vielen Religionen mit Reinheitsvorstellungen, Verboten und Rückzug verknüpft, häufig unter patriarchalem Einfluss. Heute beginnt ein Umdenken. Immer mehr Frauen fordern Raum für körperliche Selbstbestimmung, auch im spirituellen Kontext.
Merkst du, dass es Einfluss auf deine Lust hat, der Zyklus?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Tell me more.
Ich würde mal sagen, bei mir ist es mittlerweile so. Und ich frage mich wirklich, ob ich das früher auch schon hatte und nicht bemerkt habe oder ob sich das mehr eingependelt hat. Das kann ich echt nicht sagen.
Okay.
Aber bei mir ist es eindeutig so, dass da mehr Lust ist um den Eisprung herum. Mhm. Und manchmal habe ich aber auch plötzlich so Lust-Hochphasen, die ich nicht so ganz einzuordnen weiß. Zum Beispiel manchmal während der Periode oder... Ja, ich weiß gar nicht, in der PMS-Zeit wahrscheinlich eher nicht. Nee. Also ich würde mal fast sagen, es gibt Hochs, aber am wenigsten während der PMS-Zeit und am meisten während des Eisprungs. Ja.
Und wenn du sagst, während der Menstruation, hast du Sex während der Menstruation?
Ja, ich versuche es zu vermeiden.
Okay, warum?
Ja, es gibt ja auch lustvolle Dinge, die man gemeinsam erleben kann, die jetzt nicht penetrativen Sex beinhalten. Und ich glaube, das wäre dann so, das ist dann die Richtung, in die ich dann eher gehe. Ich glaube, mein Gefühl ist so ein bisschen so, ich will meinen Körper jetzt in Ruhe menstruieren lassen und denke mir dann auch, es ist auch eine super Chance, um Dinge gemeinsam zu erforschen und zu erleben, die nicht penetrativen Sex beinhalten. Mhm. Und deswegen lassen wir uns jetzt mal richtig schön Zeit für andere Dinge.
Ja.
Ja, wie ist es bei dir?
Mit Sex während der Menstruation überhaupt nicht. Mhm. Also, weil ich halt einfach so Schmerzen habe und ich will dann echt gar nicht angefasst werden.
Ja.
Und was ich aber so spannend finde, dass ich gerade so in meinem Aha-Moment bin, meine Libido während des Zyklus zu beobachten. Und jetzt auch merke, dass sie definitiv höher ist um die Eisprungphase rum.
Mhm.
Seit du dich angefangen hast, mit deinem Zyklus und dir zu beschäftigen, was hat das für Auswirkungen?
Ich fühle mich wirklich auch dadurch anders, viel mehr in meinem Körper angekommen. Mhm. Und für mich hat es auch definitiv ein Gefühl von mich weiblich fühlen gesteigert. Also ich fühle mich seither in meiner Weiblichkeit anders angekommen.
Okay.
Vorher habe ich das Gefühl, mein Körper hat mich einfach so auf seine eigene hormonelle Reise mitgenommen und ich saß so hinten im Auto, noch nicht mal auf dem Beifahrersitz.
Ja.
Oder eigentlich noch mehr im Anhänger und wurde so hinterher geschleudert. Und wusste halt häufig überhaupt nicht, was gerade passiert. Habe nur irgendwie gemerkt, jetzt geht es mir gerade irgendwie nicht gut und jetzt wieder besser und jetzt habe ich Lust und keine und jetzt habe ich Schmerzen und... Habe ich jetzt das Gefühl, ich sitze im Fahrersitz so und da gibt es ein Gelände, das ich abfahren muss. Ich komme nicht drum rum, hier gibt es einen Hügel, hier ruckelt es ein bisschen. Aber ich weiß, was passiert, habe die Übersicht, kann mitlenken. Ich sitze wie so im Sattel meines weiblichen Zyklus.
Okay,
Und das fühlt sich irgendwie ermächtigt da an. Und wenn ich das sage, merke ich auch so richtig, wenn ich vorher wie so da nicht ganz in meinem körperlichen Erleben war, dann fühle ich mich da jetzt so wie innerlich nach unten rein in meinen Körper gesetzt. Und das fühlt sich total gut an. Und seit ich das beobachten kann, zu welcher Zyklusphase es mir wie geht, habe ich wirklich auch nach und nach angefangen, das für mich zu nutzen. Dass ich wirklich zum Beispiel teilweise mir wichtige Termine versuche, wenn es in meiner Macht liegt, in die Phase nach meiner Menstruation, in die ein, zwei Wochen zu legen. Weil ich einfach weiß, ich habe viel mehr Energie, ich bin besser drauf, ich fühle mich auch attraktiver, besser, kompetenter. Also es ist wirklich ein ganz anderes Erleben. Insbesondere dann, wenn ich Retreats gebe oder so. Mhm. Wenn ich wirklich weiß, ich brauche über mehrere Tage hinweg echt viel Energie, dann schaue ich wirklich, wenn ich das Monate vorher plane, dann schaue ich, könnte das von meinem Zyklus her passen. Weil es echt schwer wäre für mich, ein Retreat zu geben über eine ganze Woche, das zufällig genau in meine Periode fällt.
Kleiner Fun Fact übrigens, wir sind gleichgeschaltet.
Ja. Das ist so cool.
Eigentlich schon, weiß ich nicht. Seit wir an Luma arbeiten, sind wir gleichgeschaltet.
Bei unserem ersten Gespräch, als wir darüber gesprochen haben, ob wir zusammenarbeiten wollen, haben wir festgestellt. Oh, sorry, ich bin heute scheiße drauf. Erster Tag Periode.
Ich auch! Also, ein Zeichen.
Ja, da haben wir seither irgendwie jedes Mal Freude dran.
Ja.
auch schaue ich, dass ich in der PMS-Phase mit meinen Grenzen und mit meiner Wut, mit Dingen, die für mich eigentlich nicht stimmen, also ich dann auch schaue, okay, muss ich irgendwas an meinen Lebensumständen ändern, muss ich mit irgendjemandem sprechen, um diese Grenzen besser einzuhalten oder einfach Gegebenheiten zu verändern, sodass sie für mich passender sind. Dafür ist dann einfach die PMS-Zeit eine saugute Zeit. Mein Verständnis mittlerweile ist, das ist so oder so etwas, was für mich nicht passt, aber in der PMS-Zeit fühle ich es besonders. Und das ist mir an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, weil auch da jetzt wieder dieser gesellschaftliche Aspekt, ne? Wir Frauen werden ja häufig als nicht ernst zu nehmen abgetan, wenn wir beispielsweise PMS-Symptome haben. Diese Grenzen sind sowieso da. Ja. Ich bin da einfach nur mehr im Kontakt damit. Und dann genauso in der Periode, ja, da sind wir dann sensibler und vielleicht feinfühliger, auch in der Tendenz ja nur. Und auch das wiederum, für mich ist mittlerweile meine Blutung zu einer Zeit geworden, wo ich eben total gerne Innencare mache, weil ich weiß, das geht da besonders gut. Da komme ich besonders gut an meine eigene Feinfühligkeit, kann mich selber viel tiefer spüren und mache auch gerne dann während dieser Zeit so kleine Loslassrituale, was ich vielleicht in dem Monat loslassen will, jetzt gemeinsam mit der Blutung. Wenn ich das bewusst mache in der Periode, dann starte ich ganz anders in die nächste Zyklusphase, weil ich viel sortierter bin, viel ausgerichteter, mir nochmal vor Augen geführt habe, was ich loslassen will, aber auch worauf ich mich jetzt ausrichten möchte in diesem kommenden Monat. Und dann, ehrlich gesagt, sind das die beiden Phasen. Wenn ich die nicht bewusst lebe, sind die herausfordernd. Ja. Wenn ich die bewusst lebe, sind die empowernd.
Ich will kurz noch eine Sache einfügen, weil du halt gerade meintest, dass mit diesen nicht ernst genommen werden. Weil wenn ich das jetzt nicht nur auf meinen jetzigen Zyklus oder meine jetzige Zyklusphase oder was auch immer betrachte, sondern viel weitreichender. Und seit ich menstruiere, dass ich bei 500.000 GynäkologInnen war, mir niemand im Endeffekt helfen konnte. Und das ist halt dann auch so die Gender Health Gap, ne? Dass so, so wenig Wissen besteht über den weiblichen Zyklus, über den Hormonhaushalt von Frauen. Mhm. Und das kann einfach nicht sein. Und dennoch ist es so. Und ich finde es einfach so krass und ich finde es auch so unfair, dass wir dann halt als nicht ernstzunehmend dargestellt werden. Also erstens, weil wir nichts dafür können. Und zweitens, es ist ja jetzt auch nicht so, dass irgendwie das Wissen überall rumliegt, so für alle zugänglich und wir dann mal darauf zugreifen können, um uns besser zu verstehen, sondern es muss dann zusammengeklaubt werden und ganz viel ist immer noch so eine Blackbox. Und dass ich das einfach unfassbar dreist finde eigentlich.
Mini-Memo. Wie wenig wissen wir eigentlich über weibliche Hormone? Wenn es um den weiblichen Körper geht, herrscht oft eine große Lücke. Und das nicht nur im Alltag, sondern auch in der Medizin. Fakt ist, die meisten von uns lernen in der Schule mehr über Kondome als über den eigenen Zyklus. Wie wirken Östrogen und Progesteron? Was passiert im Körper nach dem Eisprung? Und wie beeinflussen Hormone Psyche, Schlaf, Lust oder das Immunsystem? Viele können das nicht beantworten. Nicht, weil sie zu wenig aufgepasst haben, sondern weil das Wissen systematisch fehlt. Auch die Wissenschaft hinkt hinterher. Bis in die 90er Jahre wurden Frauen in vielen klinischen Studien ausgeschlossen wegen zyklischer Schwankungen. 2021 zeigten Meta-Analysen, nur 4-13% der Forschung zu Sport, Medikamenten oder Schmerz bezieht Zyklusphasen überhaupt mit ein. Selbst heute ist der weibliche Hormonhaushalt unerforscht. Vor allem im Zusammenhang mit Lust, chronischen Erkrankungen oder neuropsychiatrischen Symptomen. Und die Folgen? Zyklusbeschwerden werden oft verharmlost. Die Pille wird als Standardlösung verschrieben, ohne echte Aufklärung. Und viele Frauen kennen ihren eigenen Hormonrhythmus nicht und erleben ihn eher als Störung als Kraft. Es ist kein Zufall, dass so wenig Wissen über weibliche Hormone im Umlauf ist. Es ist strukturell gewachsen. Aber das ändert sich gerade und du bist ein Teil davon. Wissen ist nicht nur Macht, es ist auch Selbstfürsorge.
Also wir mit unserem weiblichen Zyklus erleben da etwas, was einfach gar nicht auf Wertschätzung trifft. Ne? Weil es wird immer so eine, die Norm und das, was irgendwie als wertvoll gilt, ist eben so eine ganz lineare auch Leistungsfähigkeit, die eben sich dann nach den viel lineareren Hormonpegeln von Männern richtet. Wir haben nicht die gleiche lineare Leistungsfähigkeit über den Monat hinweg. Das ist total unfair, dass sich das System da nicht auch nach uns richtet. In bestimmten Phasen sind wir in der Tendenz ja viel leistungsfähiger. Ja. Und dann eben in anderen Momenten brauchen wir eben mehr Rückzug. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung so. Es ist einfach eine andere Art und Weise, leistungsfähig zu sein. Zyklischer, nicht so linear, fertig.
Ja, und vor allem, weil du das jetzt angesprochen hast mit dem Zyklus von Männern, weil der geht über 24 Stunden und ist, wie unsere Leistungsgesellschaft ausgerichtet ist. Also man steht halt irgendwie auf und dann kommt so langsam der Peak und dann so gegen Nachmittag fällt es dann ab, die Energie und so weiter. Und genauso ist ja, wenn man jetzt irgendwie klassisch 9-to-5 arbeitet, genauso ist es ja ausgerichtet. Das heißt, wir sind eigentlich nach dem Zyklus von Männern irgendwie ausgerichtet. Und niemand interessiert es eigentlich, dass wir einen ganz anderen Zyklus haben, der über einen Monat hinweg geht und ganz andere hormonelle Schwankungen hat. Niemand kennt sich auch so richtig aus mit diesen hormonellen Schwankungen.
Ja, und da haben wir es wieder. Und es ist eben auch da, es ist so hilfreich, wieder sich das bewusst zu machen, was wird uns als normal gespiegelt und was wird auch an anderen Forderungen an uns gestellt als Frauen, was sich eben in diesen patriarchalen Strukturen nach dem männlichen Erleben richtet. Also auch wieder dieses Spiel, auch da zu erkennen und dann zu sagen, okay, mein Erleben ist ein anderes, mein Körper funktioniert anders und dann in diesem Einklang mit dem eigenen Zyklus, da aber dann wieder in diese Ermächtigung zu kommen, okay, ich richte mir meinen Alltag so gut ich kann, eben auch meinem Zyklus entsprechend ein und vor allem fühle ich mich nicht minderwertig oder schlecht, wenn ich eben ein paar Tage im Monat vielleicht weniger leistungsfähig bin, dafür aber sicherlich ein paar Tage zwischendurch mal habe, in denen ich total steil gehe und finde das erstmal für mich selber okay, unabhängig davon, was mir da die Gesellschaft widerspiegelt oder irgendwie mein Chef oder so.
Ja, und ich finde, das ist jetzt ein ganz schöner Übergang zu dem, was du gerade meintest. Was sind die Lösungen? Was hat dir geholfen?
Also grob, was ich jetzt schon erwähnt habe, ist ja immer im Prinzip mich da besser verstehen und dann anfangen, mit meinem eigenen Zyklus zu arbeiten und eigentlich die Kraft, die da drin liegt, wirklich ernst zu nehmen und für mich zu nutzen. Wie ich da hingekommen bin, weil das war ja natürlich auch eine lange Auseinandersetzung, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich finde es auch geil, wenn ich in die PMS-Zeit komme. Ja? Am Anfang habe ich mich da immer nur gegen gewehrt. Ja. War zum Beispiel in meinem Fall interessanterweise eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Wut, weil ich war früher so ein bisschen überfordert damit, wenn ich dann eben in der PMS-Zeit gemerkt habe, ich bin viel reizbarer, viel genervter und so. Weil ich auch da, das ist auch wieder so eine Auseinandersetzung, wieder mit: Wie werden wir als Frauen sozialisiert? Was wird uns wieder gespiegelt, wie wir sein dürfen? Und uns wird eben nicht gespiegelt, wir dürfen im gleichen Maße, wie Männern das gespiegelt wird, dass sie Platz haben, auch ihre Wut zum Ausdruck zu bringen. Wir Frauen bekommen eigentlich gespiegelt, wenn wir wütend sind und Wut auch gesund zum Ausdruck bringen, dass wir irgendwie in der Tendenz werden, wir als hysterisch wahrgenommen oder als Furien abgetan. Da gibt es eine total interessante Studienlage zu, wenn das jetzt für dich als Zuhörerin neu ist, ist das eine totale Empfehlung, sich damit auseinanderzusetzen. Da gibt es ganz viel zu entdecken an dieser Front weibliche Wut und wie wir auch da in so einen Ermächtigungsprozess kommen können, unsere eigene Wut wahrzunehmen, ernst zu nehmen und dann auch zu kommunizieren, auch dann, wenn wir im Außen dafür als Furien oder hysterisch abgetan werden, weil das leider eben auch in unserer Gesellschaft gerade so ist. Jedenfalls musste ich mich damit auseinandersetzen und mit meiner eigenen Wut fein werden, um dann diese Phase wirklich zu schätzen als eine Chance, meiner Wut zuzuhören, die ja immer was total Hilfreiches und Wichtiges zu sagen hat und dann Veränderungen anzustoßen. Das war da wichtig.
Mini-Memo. Weibliche Sozialisation und gesellschaftliche Erwartungen. Von klein auf lernen viele Mädchen, lieb, angepasst und pflegeleicht zu sein. Nicht laut, nicht wütend, nicht zu viel, nicht zu wenig, einfach angenehm. Diese Sozialisation prägt unser Selbstbild und oft auch unsere Sexualität. Was bedeutet Sozialisation? Sozialisation ist der Prozess, durch den wir gesellschaftliche Normen, Werte und Rollenbilder übernehmen. Und der ist nicht neutral. Er beginnt früh, zum Beispiel durch Spielzeuge für Mädchen versus Spielzeuge für Jungs, Reaktion auf Gefühle, Kleidung, Werbung, Medien, Schule, Familie, Religion. Und Mädchen lernen oft, angepasstes Verhalten bringt Anerkennung. Studien zeigen, Mädchen werden häufiger für Hilfsbereitschaft, Schönheit und Nettsein gelobt. Jungen für Mut, Durchsetzungsvermögen und Aktivität. Frauen bewerten sich in Bezug auf Sexualität oft fremdzentriert. Das bedeutet zum Beispiel, was denkt mein Partner oder bin ich attraktiv genug? Die ständige Botschaft ist, sei begehrenswert, aber nicht zu sexy. Sei souverän, aber nicht fordernd. Das sind klassische Double Binds, die Frauen in widersprüchliche Rollen pressen. Die Folgen für Selbstbild und Sexualität sind, dass viele Frauen People-Pleasing auch im Bett erleben, sie Schwierigkeiten haben, ihre eigene Lust zu spüren oder Grenzen zu setzen und Scham empfinden bei Wut, Lust, Macht oder ihren eigenen Bedürfnissen. Gesellschaftliche Erwartungen formen unsere innere Stimme, oft kritischer als uns bewusst ist. Aber diese Stimme lässt sich erlernen, hinterfragen und umschreiben. Du darfst laut sein, lustvoll, klar und komplex. Du darfst einfach so sein, wie du dich wohlfühlst und wie du bist.
Es war wichtig, mich mit dem Zyklus auseinanderzusetzen und wie er funktioniert, zu lernen, was sind so Tendenzen, die andere Frauen auch emotional durchleben, um mich da drin wiederzufinden. Und es hat mir sehr geholfen, meinen Zyklus zu tracken über eine Menstruations-App. Und bei dir?
Also mir hat ganz viel geholfen, auch meinen Zyklus zu tracken. brauche überhaupt erstmal, um zu lernen, so lang ist mein Zyklus, so lang ist meine Menstruation, weil sich das dann bei mir auch nochmal verändert hat nach der Geburt. Da musste sich mein Zyklus dann auch erstmal wieder einstellen. Und dann auch überhaupt mir Wissen anzueignen über den Zyklus. Tatsächlich auch mit dieser jahreszeitlichen Einordnung. Das hat es mir auch irgendwie nochmal für mich und meine Vorstellungskraft sehr bildlich einfach verdeutlicht. Und was mir gut tut, also bei mir ist es nicht so wie bei dir, dass ich tatsächlich irgendwie meine Termine so plane, sondern dass ich eher quasi das, was jetzt gerade ist, dass ich da versuche, gut auf mich zu achten. Also wenn ich dann menstruiere, dass ich dann auch wirklich versuche, nicht zu arbeiten, soweit es geht. Einfach irgendwie wirklich, also die ersten 2 Tage brauche ich ganz, ganz viel Rückzug und ganz viel Rumliegen und ganz viel Wärme. Und dass ich versuche, mir das zu geben. Und wenn ich jetzt irgendwie voller Energie bin und voller Tatendrang, dass ich dann halt auch damit gehe und mir das halt irgendwie gehe. Also eher mit dem gehe, was gerade da ist und versuche da sehr gut auf meine Bedürfnisse zu achten. Und ich hatte auch mal eine Phase, da habe ich auch Zyklus-Yoga oder Yoga-Übungen gemacht.
Was mir noch kommt, ist, ich finde auch einfach wieder, natürlich wie mit all diesen Themen, einfach mit Frauen ganz viel Austausch, Schwestern, ja. Erfahrungen und Erlebnisse miteinander teilen, sich darin wiederfinden. Und das hat mir teilweise auch total viel Kraft gegeben, weil ich dann, also da habe ich ganz viel Inspiration rausbezogen. Beispielsweise habe ich jetzt seit mehreren Jahren in verschiedenen Kontexten immer mal wieder Frauenkreise gehabt, so wie wir uns ja auch früher kennengelernt haben. Und ich weiß noch einen Moment, als eine Frau aus einem Frauenkreis so, also aus tiefstem Herzen und mit voller Überzeugung gesagt hat, wenn ich blute, dann fühle ich mich einfach nur krass. Yeah. Dann laufe ich so durch die Gegend und alle haben irgendwelche Probleme und ich denke mir so, ja, whatever, weil ich blute gerade.
Geil,
ja. Deswegen. Ja. Und irgendwie dachte ich mir so, ja, irgendwie hat sie recht. Ja. So, das ist sowas, ich weiß auch nicht, was sie, in dem Moment hat sie so irgendwas geschafft einzufangen, was ich da auch fühle. Ist das was Archaisches oder so? Eigentlich ist es total krass, wenn wir so bluten und niemand weiß es und wir laufen durch die Straßen und bluten und teilweise ganz schön viel. Und dann sollen die Leute mal mit ihren Problemen wegbleiben, weil wir bluten gerade. So. Ja. Manchmal in so einer Situation stehen und irgendjemand erzählt was und es kommt da gerade so ein Schwall Blut raus und man denkt sich so, Digi, weißt du eigentlich, was bei mir gerade abgeht?
Ja. Und was mir jetzt gerade auch noch eingefallen ist, zu diesem, dass ich da irgendwie relativ schambefreit bin, dass ich deswegen mich auch irgendwie von Anfang an immer relativ ernst genommen habe, was halt meinen Zyklus anbelangt. Und ich weiß nicht, vielleicht, wahrscheinlich das unbewusst dann auch von meiner Umwelt eingefordert habe, weil ich muss wirklich sagen, bei meinem direkten Umfeld, also sei es jetzt Partnerschaft, FreundInnen, ArbeitgeberInnen und so weiter, dass ich mich da eigentlich immer sehr unterstützt gefühlt habe von allen Seiten.
Geht mir auch so, also wenn ich mit meinem Umfeld darüber spreche, wie es mir da gerade geht und was ich da gerade brauche, dann fühle ich mich auch eigentlich in aller Regel total irgendwie ernst genommen und auch umsorgt und
so. Ja, genau.
Auch von Männern häufig total.
Total, ja finde ich auch.
Ja. Und ich finde auch das Beispiel mit deiner Mutter irgendwie total schön, dass sie da so selbstverständlich mit umgegangen ist und dass für dich deswegen so ein einfacher Zugang war von Anfang an. Ich glaube, das ist auch nochmal echt gut für Mütter, die unter den Zuhörerinnen sind. Wie wertvoll das ist, das den Kindern mitzugeben, so eine Selbstverständlichkeit damit. Und ich persönlich, aber wahrscheinlich du auch, weil du bist Ritualleiterin, finde eben auch so schön, was in unserem Kulturkreis so ein bisschen verloren gegangen ist. Diese Rituale zu den Übergängen.
Ja, oh mein Gott, ja, total. Ich liebe es, Rituale zu weiblichen Übergängen. Und Menstruation ist ja auch voll der krasse Übergang. Ja, und das halt einfach auch irgendwie zu begleiten, anzuerkennen. Also in meiner Auseinandersetzung habe ich auch ganz oft gehört und gelesen, dass Mädchen überhaupt nicht wussten, was jetzt mit ihnen los ist. Und sie haben plötzlich geblutet. Und wie beängstigend ist das denn bitte, wenn du plötzlich einfach anfängst zu bluten und dann hast du vielleicht auch noch Schmerzen? Ja. Das ist ja mega krass. Ja. Und deswegen finde ich, dass wir halt einfach Mädchen darin begleiten müssen.
Es ist manchmal gar nicht so leicht zu verstehen, wofür Rituale eigentlich gut sind, weil wir das so wenig haben in unseren Kulturkreisen. Damit wird in der Psychologie ganz viel gearbeitet, ne? Bestimmte Dinge, innere Prozesse, Veränderungen wirklich auch physisch erlebbar zu machen, macht einen riesen Unterschied für die Art und Weise, wie wir das verarbeiten. Und deswegen wird auch so viel gerne mit Steinen gearbeitet, bei Ritualen oder Wasser irgendwo hingießen oder etwas aufschreiben und dann verbrennen, also die Elemente nutzen. Einfach etwas Haptisches auch haben, womit wir dann aktiv in Kontakt sein können, was wir irgendwie in der Form verändern. Das ist total hilfreich, um unserem System eine Erfahrung zu bieten, die für diesen Veränderungsprozess stehen kann. Also, und da kann man echt kreativ werden, auch mit seinen Kindern, wie man solche Übergangsrituale gestalten möchte. Aber eben, es ist eben häufig einfach total schön.
Ja, finde ich auch. Und ich musste jetzt auch gerade noch daran denken, als du das erzählt hast, mit der transgenerationalen Last, dass es halt auch dafür einfach total gut ist. Also einmal diese Rituale, das halt sich einmal wirklich anzuschauen und dann halt auch körperlich tatsächlich zu erfahren, weil das haben wir in der letzten Folge oder so erklärt mit der Epigenetik, dass es halt wirklich in unserer DNA verankert ist und dass dafür natürlich körperliche Erfahrungen wundervoll sind, um an der transgenerationalen Last zu arbeiten.
Mini-Memo.
Rituale. Rituale sind viel mehr als Kerzen und Räucherstäbchen. Sie sind psychologische Werkzeuge, die seit Jahrtausenden dabei helfen, Ordnung in Chaos zu bringen. Und die Forschung zeigt klar, sie wirken. Aber was ist ein Ritual überhaupt? Ein Ritual ist eine bewusst wiederholte Handlung, die symbolisch aufgeladen ist und dadurch das Gefühl von Sinn, Kontrolle und Sicherheit stärken kann. Sie können kulturell überliefert sein oder ganz individuell. Wichtig ist, der persönliche Bedeutungsrahmen zählt. Und was sagt die Forschung? Rituale reduzieren Stress und Angst, auch wenn man nicht religiös ist oder nicht daran glaubt. Zum Beispiel, Menschen, die vor einer Prüfung oder einem Verlust ein selbstgewähltes Ritual durchführen, hatten signifikant niedrigere Angstwerte. Außerdem fördern sie ein Gefühl von Kontrolle und Vorhersagbarkeit, besonders in unsicheren Situationen. In Gruppen stärken Rituale das Gefühl von Zugehörigkeit und emotionaler Synchronisation. Und auch im Trauerprozess zeigen Rituale nachweislich heilende Wirkung. Zum Beispiel in einer Studie zeigen TeilnehmerInnen, die ein Abschiedsritual vollzogen haben, schneller emotionale Stabilisierung. Was bedeutet das für deinen Alltag? Egal, ob du regelmäßig meditierst, mit Tee in den Alltag startest oder dir einen Moment nimmst, bevor du Ja sagst, dein Gehirn liebt Rituale. Sie schaffen emotionale Struktur, körperliche Beruhigung und Sinnkonstruktion in Übergängen, Verlusten und Neubeginn. Rituale sind keine esoterische Spielerei, sie sind neurobiologisch fundierte Selbstfürsorge. Sie holen das Erleben zurück in den Körper und sie sagen, ich bin da, ich nehme mich ernst.
Wenn du das sagst, kriege ich total Lust, mit einer Gruppe von Frauen ein Ritual zu machen. Ja. Zu dieser transgenerationalen Last irgendwie so. Also gemeinsam. Ach, schön. Also wir erkennen das gemeinsam an, wir machen uns das bewusst und wir treten jetzt in unsere weibliche, sexuelle Kraft gemeinsam und dann so ein Ritual.
Schreib uns gerne, sag uns Bescheid, wenn du Lust darauf hast. Wir haben Lust.
Wenn wir genug Frauen zusammenkriegen, machen wir das jedes Mal. Ja. Wenn das jetzt irgendwelche Gedanken angestoßen hat, wenn du als Zuhörerin das Gefühl hast, dass da vielleicht irgendwas noch ganz Wichtiges zu sagen gibt zu dem Thema. Vielleicht hast du auch eine interessante Erfahrung gemacht, die gut wäre für andere Frauen zu hören. Wir wollen hier wirklich unter den Zuhörerinnen Schwesternschaft leben, uns gegenseitig unterstützen. Schreib uns total gerne. Am besten geht das über Instagram. Und wenn wir da interessante Impulse bekommen oder Input, den wir vielleicht noch vergessen haben, dann erwähnen wir den auch total gerne am Anfang von kommenden Folgen.
Du kannst uns auch gerne eine Sprachnachricht schicken, wenn du da Lust drauf hast.
Und ansonsten war es mal wieder schön.
Ja, Dito. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Wenn du Lust hast auf mehr, abonnier uns gerne, teil die Folge oder schreib uns auf Insta. Unter luma.io. Das ist luma.io.
Und vergiss nicht, dein Körper spricht mit dir. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.